diesen Weg zu gehen.
Und zwar, indem er alle Gerichte selber trägt, denn die Liebe, haben wir gelernt, trägt alle Gerichte Gottes. Heiligt alle Gerichte Gottes. Und das einfache Wort im Alten Testament, in all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Bitte. Nicht nur, wir kennen das Wort, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit, selbstverständlich. Und dann füge ich etwas liebevoll, spöttisch, zu besserem Verständnis jetzt auch hinzu. Nur das Haupt leidet nicht mit, wenn ein Glied leidet. Habt ihr mich verstanden? Das sind ja das, was die Glieder mitleiden, gleich null gegenüber dem, was das Haupt mitmacht. Und nun ist nicht nur Christus das Haupt seines Leibes, seiner Versammlung, sondern Gott ist das Haupt des Christus. Und wer am meisten an allem leidet, bei dem schweren, unheimlichen Weg, ist Gott der Vater selber. Bist du jetzt zufrieden?
Danke.
Bist du zufrieden?
Eben.
Ja. So.
Ich habe so gedacht wie du natürlich.
Ja, klar. Ja.
Aber das kann ja nur ein wiedergezeugter Mensch verstehen.
Ja,
verstehe
ja, ja.
Nicht. Das ist ja die Frage, die du da, da fragt die Welt dann, ja, wenn es einen Gott gibt und der noch die Liebe sein soll, warum lässt er das zu? Und das
So. Also, wir sind stehen geblieben, der Geist, das Wasser und das Blut. Das hat in dieser dreifachen Bedeutung, wir sind ja bei Liebe, Hoffnung und Glaube, Geist, Wasser, Blut, haben wir gesehen. Das hat ja seine großen göttlichen anderen Werte noch. Bitte, der Geist. Gott ist Geist. Der Herr, der Geist. Die ganze Schöpfung hat Gott geschaffen aus Wasser und durch Wasser. Das ist die ganze Schöpfung da. Des Gottes, der Geist ist nicht. So. Und nur auf unserer armen, aber wunderbaren kleinen Erde gibt es Geschöpfe, die eine Seele haben, also Blutträger sind. Deshalb ist allein der Mensch das passende, treffende Abbild Gottes. Nicht? Lasst uns den Menschen machen, in unserem Gleichnis, nach unserem Bilde. Ja. Hat Gott ist Geist und hat natürlich Geist. Hat Gott auch eine Seele, wie wir das wiederholten, lesen dürfen, dass der Vater in Bezug auf den Sohn spricht, meine Seele hat Wohlgefallen an seiner Seele. Ja. Warum? Weil der Sohn bereit war, seine Seele als Lösegeld aushändigen zu lassen in die Gewalt dessen, der die Gewalt des Todes hatte, den Satan. Ja. Als Lösegeld. Furchtbarer für den Sohn Gottes Entschluss. Er, der von keiner Sünde wusste, sich als Lösegeld in die Hände Satans aushändigen zu lassen. Ich habe es jetzt deutlich gesagt, gell? Das ist die Sache. Und Satan hat geschworen, wenn deine Seele, oder Gott gegenüber, wenn die Seele deines Heiligen in meine Gewalt kommt, gebe ich alle Seelen frei, die sowieso schon in meiner Gewalt sind. Denn wer Seele sündigt, sagt das Gesetz, die muss sterben, die kommt ohne weiteres in die Gewalt Satans, in den Totenreich. So. Und der Sohn Gottes war bereit, seine gottgefüllte Seele in die Hände dieses Piraten aushändigen zu lassen. Der hat das Lösegeld gefordert, bitte. Und Gott, der Vater, war bereit, das Lösegeld zu bezahlen. Nicht etwa, wie wir frommen belehrt worden sind. Gott hat ein Lösegeld verlangt. Verlangt jeder rechtmäßige Besitzer ein Lösegeld, nicht? Sondern der Pirat, ein Opfer, der ein Opfer umklammert hält, so lange, als er das Lösegeld, das er bestimmt, bitte, nicht ausgehändigt bekommen hat. Ne? Aha. Nur wusste in dem Fall, der Empfänger des Lösegeldes war es nicht. dass die, jetzt sind wir daran, dass dieses Lösegeld, die Seele des heiligen Gottes, eine feurige Kohle ist, der Liebe Gottes, die ihn augenblicklich verbrannt hätte, wenn er weiter da geblieben wäre. Und das macht er genauso, wie Judas, der nach den Silberlingen begehrt hat, im Augenblick, wo er sah, um was es ging, die nicht mehr halten konnte, die Silberlinge. Ne? Ja. Denn Silberlinge, stell dir was das? Lösegeld, Silber. Das Lösegeld. Und wirft es zurück über die Köpfe der hohen Priester hinweg in den Tempel, woher es kam, woher sie kamen, die Silberlinge. So. Zum Glück, sagt Jesus, er wollte ihn sofort wieder raushaben, wie Judas die Silberlinge loshaben wollte. Nicht? Sagt Jesus, halt, die Rechtslage, mein Herr, ist klar. Du hast mir mit einem Schwur, ich weiß, was ich sage, geschworen, wenn deine Seele in meine Gewalt gekommen ist, sind alle anderen Seelen, gebe ich frei. Halleluja! So. Alle Seelen sind frei, seit Golgatha. Das ist die Rechtslage. So. Ich gehe erst hier weg hinaus, wenn ich jetzt der neuen Rechtslage entsprechend alle Schlüssel des Todes und des Hades von dir ausgehändigt bekommen habe. Stimmt's? Ich, stellt sich Jesus in Offenbarung 1 vor, ich habe nicht nur die Schlüssel Davids, nämlich des Mannes nach dem Herzen Gottes, ne? Das ist die positive Seite, sondern ich habe auch alle Schlüssel des Todes und des Hades. Ich öffne und niemand schließt, auch kein Frommer, und ich schließe und niemand öffnet. So. Jesus Christus. Und weiter dürfen wir lesen, dass Christus da unten die Wehen des Todes aufgelöst hat. Normalerweise sind Wehen ein Anzeichen von neuem Leben, von Geburt. Die Wehen des Todes sind genau das Gegenteil. Da werden die Situationen der Gerichte und der Hoffnungslosigkeit und des Schreckens immer größer. Nicht? Und Gott war in Christo und hat das alles so wunderbar in göttlicher, verborgener Herrlichkeit und Weisheit, buntfarbige Weisheit Gottes, verborgen und uns geoffenbart durch seinen Geist. Die drei bleibenden Gotteswerte haben wir betrachten dürfen.
Arthur, ich muss eine Frage stellen.
Ja.
Das sagt, Gott hat eine Seele.
Jawohl, aha. Christus hat eine Seele.
Ja, Christus hat eine Seele.
Aha, natürlich.
Ja.
Was fehlt noch?
Das ist Blut. Drei.
Ah ja. Hat Gott auch ein Leib, eine Leiblichkeit?
Ja.
Wo steht das geschrieben?
Das hat einen Finger.
Wie? Wie heißt die Antwort von deiner Frau?
Also es kann ja nur...
Finger.
Was?
Einen Leib Finger hast du mir bereitet.
Ja, ja, damit also wir einen Leib haben.
Ja, aber, wenn das Fremde noch das Ei geschaffen, dann muss er doch einen Leib haben.
Ja, also, aber ich möchte ein Wort Gottes hören.
Lasst uns den Menschen machen in seinem Bilde.
Aha.
Also,
aha,
es kann ja nur ein Modell oder ein Bild, ein Abbild machen, denn ich das Original.
Ah, ja. Also Gott ist das Original des Menschen, so. Ja. Der Originalmensch heißt Gott. So. Wir sind nur das Abbild.
Geist,
Seele und Leib. Aber jetzt direkt, ein direktes Wort. Ausgerechnet, als Christus noch in der Herrlichkeit war, ohne den ersten Schritt zur Erniedrigung getan zu haben, was lesen wir da? Er hielt es nicht wie einen Raub fest, weißt, in Gleichgestalt Gottes zu sein. Ja, stimmt es? Gleichgestalt Gottes. Ja. Das ist die Leiblichkeit Gottes in der Originalgestalt eines Menschen, des Menschen. Ja. Also, danke für die nötige Ergänzung. Gott selber, Geist, Seele und Leib. Und jetzt allein der Mensch auf der Erde besitzt Geist und eine Seele und einen Leib. Und dieses Geschöpf Gottes ist von Gott bewusst reduziert als Wohnsitz, hat Gott nur die Erde bestimmt für als Wohnsitz. Die Erde hat er zum Wohnsitz des Menschen bestimmt, lesen wir in einem Psalm. Und das ganze übrige Weltall ist von Geistern erfüllt, von Geistwesen, die für uns unsichtbar sind, mit Riesenheerscharen und Fürstentümern und Gewalten und Thronen und Herrlichkeiten und Weltbeherrschern und wie die Hoheit mit diesen ihren Riesenheeren alle heißen mögen. Und sie alle gucken wohin? Auf die Erde. Denn das ist die Zentrale, der Brennpunkt im ganzen Weltall, wo Gott sich offenbart im Menschen. Im Menschen der Niedrigkeit, also, wir sind ja da geblieben, Geist, Gott, Wasser, die ganze Schöpfung, ich darf ja nicht stehen bleiben, und Blut, nur das einzige Ebenbild Gottes, der Mensch, und die Tiere, also die Lebewesen auf unserer Erde, nur Blut haben eine Seele. Haben die Tiere auch eine Seele?
Sicher. Ja. Denn es gibt ja verschiedenes Blut, sagt Paulus. Das ist Menschen, das ist
Fleisch. Ja, und? Ich sage mal, beleidigend für uns sogar, wenn wir wollen, benutzt der Geist Gottes, als Gott die Erdtiere schuf, das heißt, die Wild, die Tiere und das Vieh und das Gewürm auf dem Erdboden sich sollen sie sich mehren. Da heißt es, die Erde bringe hervor lebendige Seelen. Nefeshim Chaim, hebräisch. Und als Gott den Menschen geschaffen hatte und den Odem des Lebens in ihn hineingeblasen hatte, da wurde der Mensch
eine lebendige Seele.
Im Hebräischen genau die gleichen Buchstaben wie bei den Tieren.
Wobei er auch durch den Odem den Geist bekam. Durch, er blies ihn den Odem ein.
Ja.
Durch das Einblasen des Odem, also dem Erdenkloß gebildete Mal Gestalt, die da erfahr, ja. Durch das Einblasen des Odem wurde diese noch nicht lebendige
Seele.
Gestalt eine lebendige Seele.
Ja.
Also dann hat der Mensch mal den Leib hat er bereitet aus Afar, Staub vom Erdboden.
Ja, ja,
dann gab er ihm den Odem, dadurch wurde das Afar die lebendige Seele, weil er sie einhauchte,
ja,
durch seinen Geist.
Ja, ja. Also, die drei Dinge, die nie aufhören, haben nun die gewaltige Verheißung in sich. Das war das Tischgespräch, glaube ich, wann? Heute Nachmittag oder wo? Ja. Nein, heute beim Kaffee oben dran. Ja. Ich habe heute früh darauf hingewiesen, ein prächtiger Diener, dienender Bruder, der hat gesagt, also, die Liebe, die bleibt und Glaube und Hoffnung werden vergehen, wie andere Dinge. Ich war dabei und habe das gehört. Hab mich etwa umgesehen, ob da nicht jemand was zu sagen hätte. Ne? Ich habe auch nichts gesagt. Ich wollte den Bruder doch nicht bloßstellen vor seiner eigenen Versammlung. Ne? Aber vielleicht hätte es tun müssen. Ich weiß nicht. Gut. Und sagt eine Schwester, ja, aber jetzt wandeln wir im Glauben. Nicht im Schauen. Aber dann wandeln wir ja im Schauen. Und dann hört doch der Glaube auf. Ne? Denn was man sieht, kann man nicht mehr glauben und nicht mehr hoffen. Dann hört also, Glaube und Hoffnung muss ja dann aufhören. Ne? Wenn wir im Schauen wandeln, wenn alles da ist, was Gott uns verheißen hat. Ja. Dann sage ich so, jetzt hast du, liebe Schwester, heute früh gehört, drei sind es, die da bleiben. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und du sagst jetzt, ja, die müssen doch aufhören, vernünftigerweise, nicht? Also mit diesen Überlegungen. Dann sage ich, ja, wie immer, wenn uns beim Betrachten und Forschen in der Schrift, in unserer Bibel, solche Widersprüche präsentiert werden, dann dürfen wir in Zukunft zum Voraus wissen, dann ist die göttliche Lösung immer umso wunderbarer, weil die menschliche und kreatürliche Weisheit da nicht mehr nachkommt. Wie ist das? Wenn wir das, was wir jetzt geglaubt haben, schauen werden, der Leib des Christus nach der Entrückung und vollzogenem Richterstuhl Christi, dann ist der Herrlichkeitsleib des Christus Gottes vollendet. So. Und dann schauen wir, was wir geglaubt haben und haben erlebt, was wir gehofft haben. So. Oder noch viel mehr. So. Aber jetzt stelle ich die Frage, dürfen wir uns die Frage stellen, ja, ist dann Gott am Ende seines Wissens um uns noch unbekannte Herrlichkeiten? Dann sagt er, liebe Kinder, endlich können wir mal anfangen, miteinander fröhlich zu sein und uns zu freuen. Endlich können wir mal anfangen. Nachdem diese Vollendung da ist. Und dann gibt Gott neue Verheißungen für die nächste Zukunft. Und weil inzwischen schon alles, Gott alles in allem geworden ist, dann werden ihm jede kleinste und größte Verheißung, die Gott wieder neu gibt, nicht, werden ihm von allen gleichzeitig glaubend abgenommen. Nicht? Und mit einer lebendigen Hoffnung, einer gewissen Sicherheit, ja, was Gott uns jetzt Neues verheißen hat. Nicht? Ja. Das heißt, mit anderen Worten, weil Glaube und Hoffnung auch nie aufhören, liegt darin die Garantie, dass Gott ohne Ende für uns immer noch neue Überraschungen bereithält, die wir immer wieder neu glauben dürfen und mit neuer lebendigen Hoffnung quittieren dürfen. Ja.
Ah. Wir glauben ja heute, dass unser Gott und Vater und wir mit ihm in Christo, unser Leben in ihm verborgen ist, ja, da oben, außerhalb dieser Schöpfung. Ja. Also die Schöpfung ist endlich, das haben wir ja gesehen. Und dann beginnt die Unendlichkeit. Ja. Und in der Unendlichkeit gibt es einfach kein Ende. Ja. Mit allem kein Ende.
Ja, und zwar wächst dann das ganze erneuerte Weltall, das Wachstum Gottes, lesen wir. Und wann hört das Wachstum Gottes auf? Bitte. Dann geht es von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Die nächste Herrlichkeit ist wieder erreicht. So. Jetzt wird der Glaube und Hoffnung aufhören. Wenn Gott nicht wieder neue Herrlichkeiten uns in Aussicht stellen würde oder verheißen würde. So. Jetzt Frage. Was sind es für die Gotteswerte, die heute von Wert sind, die aber vergehen werden? Steht auch in 1. Korinther 13. Es heißt aufgepasst. Leider übersetzt die Elberfelder die drei Dinge bleiben, es werden aber weggetan werden Erkenntnis, Zungenreden und das Wissen. Was ist da falsch? Nicht die Erkenntnis, wird weggetan, sondern nur die Kenntnis, nur das Wissen. Das griechische Wort, das hier steht, als erster Punkt, was weggetan werden wird, ist die Gnosis, das Wissen. Nur bloße Wissen um etwas. Das wird weggetan. Es wird auch das Zungenreden weggetan. Bitte. Es wäre gut, wenn gewisse Kreise sich das merken würden. Die richtigen Gewichte der göttlichen Werte. Erstens zu erkennen und dann zu praktizieren, entsprechend. Sich dann zu verhalten.
Darf ich mal das denn vorlesen?
Jawohl. So also, wie die Elberfelder es wiedergibt.
Ja. Also, die Liebe, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, Sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht nimmer. Seien es aber Prophezeiungen.
Aha, erstens Prophezeiungen.
Sie werden weggetan werden.
Weggetan.
Seien es Sprachen.
Sprachen oder Zungen.
Sie werden aufhören.
Werden aufhören.
Sei es, jetzt kommt Erkenntnis.
Aha.
Sie wird weggetan werden.
Es sei es Erkenntnis, die wird weggetan werden. Ja, nicht. Sondern jetzt heißt es, da Erkenntnis heißt Epignosis.
Du hast früher mal gesagt, statt Erkenntnis gleich Wissen.
Ja, Wissen, ja. Gnosis darf übersetzt werden mit Wissen oder einfach etwas zur Kenntnis nehmen. Ne? Wenn wir Erkenntnis als Epignosis übersetzen oder Epignosis mit Erkenntnis übersetzen, ist es konsequent, wenn wir Gnosis mit Kenntnisnahme übersetzen.
Darf man das in einem Sammelbegriff nehmen? Alles, was geschöpflich ist, da ist Kenntnis, Prophetie, Zungenreden und so weiter. Alles, was geschöpflich geschaffen, das vergeht. Aber alles, was außerhalb von der Schöpfung, also von Gott selbst, das ist Glaube, Hoffnung, Liebe. Das ist ja die Diskrepanz zwischen Paulus und Jakobus. Zeig mir deinen Glauben.
Ja.
Dann zeige ich dir meine Werke. Also, das geht einfach nicht zusammen. Alles, was erschuf, geschaffen ist, und das hat mit Schaffen zu tun. Also, Prophetie gibt es nachher nicht mehr. Und alles, was in diese Schöpfung hineingelegt ist, in diesem Zeitablauf, das verschwindet. Also kann man sagen, alles Geschöpfliche vergeht, aber alle die Werte Gottes bleiben bestehen, das ist Glaube, Liebe, Hoffnung, oder Glaube, Hoffnung, Liebe.
Ja, nur ist das, stimmt, insofern
eine
nicht.
Frage,
ja, ja, ja. Ist gut, dass die Frage gestellt wird, dann kann man sie klären. Denn Reden in Zungen ist eine Funktion des Heiligen Geistes. Ja. Dann betet mein Geist, wenn ich in Zungen bete, und mein Verstand ist ausgeschalten. Ja. Dann redet mein Geist Geheimnisse mit Gott. So, ne? Das ist also nicht von dieser Schöpfung. Ja. Zungen reden, aber trotzdem, ne, es so wunderbar ist, es wird weggetan werden. Es ist sehr gut, dass wir das jetzt wissen. Ne? Und Prophetie ist auch durch den Geist Gottes. Ne? Jawohl. Und nur der Geist Gottes kann uns die prophetischen Schriften, was das Verständnis betrifft, öffnen. Nicht? Das ist auch nicht von dieser Schöpfung. Aber sogar das, warum hört denn Prophetie auf?
Ja, wenn sie erfüllt ist.
An jenem Tage werdet ihr mich nichts mehr fragen. Nicht? Das ist alles klar. Nicht? Dann jetzt kommt, denn dann werden wir erkennen, wie wir erkannt sind. Gnosis hat es zu tun mit dem Erfassen einer äußeren Erscheinung von außen. Also, ihr alle könnt sagen, wenn ihr mal gefragt werden, ist dir der Name Arthur Muhl ein Begriff, dürft ihr dann sagen, ja, den kenne ich nicht. Jawohl. Aber ihr dürft ja nicht sagen, den habe ich erkannt. Erkenntnis hat es zu tun mit der Innenschau, mit den Dingen, die dem Auge und den Wahrnehmungselementen verborgen sind. Das ist Epignosis. Und was nun die Epignosis, die Erkenntnis betrifft, beachten wir erstens Philipper 1, Vers 9. Philipper 1, Vers 9. Und um dieses bete ich, Paulus, dass eure Liebe mehr und mehr überströme in Erkenntnis. Aha. Das ist richtig übersetzt. In Epignosis. Aha. Ja. Also, je mehr Gott uns und seine Schöpfung von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führen wird, wird was geschehen? Da wird die Liebe Gottes, die uns beseelt, beherrscht, ne? Mehr und mehr überströmen in aller Erkenntnis. Die Tiefen der Gottheit, die unausforschlich sind. Ne? Immer weiter, immer noch wunderbarer, immer noch mehr Anbetung, Staunen.
Ja. Deshalb heißt es hier, ich lese noch weiter.
Aha. Aha, ja, sehr gut.
Denn wir erkennen stückweise, Und wir prophezeien stückweise.
Halt. Wieder falsch. Nicht wir erkennen, was Erkenntnis gibt es nicht stückweise, aber wieder Kenntnisnahme. Ne? Unser Wissen muss man hier schreiben. Unsere Kenntnisnahme, das ist das Stückwerk. Erkenntnis ist immer eine Gottesfunktion der Liebe. Ne? Unsere Liebe soll, was haben wir gerade gelesen? Überströmen in aller Erkenntnis. Ne? Also, die Frucht der Liebe, die eine Geistesfrucht ist, die Liebe, ne? Die Frucht der Liebe ist Erkenntnis.
Ist eigentlich ein Gebären, ein Fortwährendes.
Ja, auch so, ja.
Also
ja.
Adam erkannte.
Ein Vermehren, ja.
Adam erkannte Eva und so.
Ja, aber dort heißt es eben nicht erkannte, sondern kannte. Ah. Ja. Also da müssten wir jetzt extra Thema ansetzen, Kenntnisnahme und Erkenntnis. Und dann?
Ich wollte besser sagen, dass das stückweise weggetan wird, wenn das Vollkommene sein wird. Darum ging es mir eigentlich vor allen Dingen. Damit mal das Vollkommene und stückweise aufhört.
Jawohl. Zum Vollkommenen gehören Glaube, Hoffnung, Liebe. Und die Liebe soll gerade in Erkenntnis überströmen. Maximum. Überströmende Frucht der Liebe ist Erkenntnis. Dann werden wir die Tiefen der Gottheit immer noch mehr, das in Gott Verborgene, erkennen. Denn wir werden wie erkennen, wie wir erkannt sind. Hat Gott uns bis in die innersten, verborgensten Wurzelchen unserer Herzen erkannt. Jawohl. Und dann werden wir ihn so erkennen. In Liebe überströmen. Die zweite Stelle, die hierher gehört und das gleich bestätigt. Kolosser 1, wieder Vers 9 und 10. Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tage an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, auf dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und Einsicht. Aha, jetzt haben wir, nicht? Erkenntnis hat es zu tun mit was?
Mit seinem Willen.
Ja. Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und Einsicht. Der Name. Der verborgenen Dinge.
Damit wir jetzt würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen und zu jedem Werke Frucht.
Ja, sehr wichtig, danke. Wir sind der Meinung und der Haltung und werden weitgehend so belehrt, wir sollen einen Gott würdigen Wandel führen, jawohl. Damit Gott unseren würdigen Wandel sehend erkennen und sich freuen, uns dann mehr und mehr noch Erkenntnis schenke. Aber wie heißt die göttliche Reihenfolge? Zuerst sollen wir erfüllt sein mit aller Erkenntnis Gottes, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um würdig wandeln zu können. Solange wir nicht erfüllt sind, mit allem Willen Gottes, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, wollen wir in Zukunft gar nicht mehr daran denken, einen Gott wohlgefälligen Wandel führen zu können. Aber jetzt sind wir wieder auf Null gesetzt. Und das ist immer heilsam. Wunderbar. Ja. Liebe Geschwister, Oberbrechtal, eine gottgeschenkte Gelegenheit, gerade in den Augen Gottes wichtigen Stücken, jetzt belehrt zu werden, geschult zu werden, damit wir wenigstens mal eine Ahnung haben, um was es gehen könnte, mit dem Willen Gottes erfüllt werden zu können. Und dann noch in aller Weisheit und allem geistlichen Verständnis. Wir bleiben einen Moment beim Punkt Glauben stehen, ja bitte.
Den Willen Gottes und noch der Dreifache.
Ja, der Dreifache. Da dürfen wir leider jetzt nur mit einem Satz drauf eingehen. Wir sollen unterscheiden können, welche Dinge im Ablauf des Ratschlusses und Heilsplanes Gottes nur dem guten Willen Gottes entsprechen welche Dinge. Geschehnisse, die Gott nur für gut befunden hat, für kurze Zeit zur Durchführung zu genehmigen. Die aber nicht seinem wohlgefälligen Willen, eine andere Ebene, entsprechen. Das Gesetz vom Sinai hat Gott nur für gut gefunden, als Zuchtrute unbarmherziger Natur für kurze Zeit auf Israel zu legen und heiligen Engeln die Möglichkeit zu geben, ihre Weisheit mal an den Mann zu bringen, um ihnen Beweis zu bringen, dass sie großartigem Irrtum verfallen waren in ihrer vermeintlichen Weisheit. Ich weiß, was ich sage. So. Nun, also ja, und dann der vollkommene Wille Gottes überragt noch die Dinge des wohlgefälligen Willens. Und schon wieder, liebe Geschwister, die Dinge, die nur dem guten Willen Gottes entsprechen, finden wir im Vorhof. Hat Gott wohlgefallen an all den Schlachtopfern nach dem Gesetz? Aha, aha. Aber er hat es für gut gefunden, für kurze Zeit das zu genehmigen und durchführen zu lassen. Wohlgefallen hat er keines daran. Ja? Aber hat er wohlgefallen an den Dingen, die im Heiligtum sind? Dass das Licht der Welt sich abbrechen lassen für das Leben der Welt. Ja? Um die Finsternis, aus der Finsternis Licht machen zu können, aus dem Tode leben und so weiter. Da hat er wohlgefallen daran. Alles und die ganze gegenwärtige Schöpfung ruht oder läuft nur auf dem guten Willen Gottes, nicht? Gott sah an, alles Werk seiner Hände, das er geschaffen hatte, und siehe, es war, Emil?
Sehr gut.
Weißt du noch deinen Aufsatz, den du gerade schreiben wolltest? Überschrift, sehr gut. Weißt du noch, was du mir erzählt hast? Also. Du hast mir erzählt, ich lese, und siehe, es war alles sehr gut und war in deinen Augen, aha, sehr gut, das Maximum vom Herrlichen. Sehr gut. Ja, ich sage auch, weil meine 7 Kinder aus der Schule mit dem Zeugnis sehr gut heimgekommen wären, mehr hätte ich gar nicht verlangt. Ja, also, gut. Ja. Und dann kommt irgendeine Kassette oder ein Aufsatz von mir unter seine Augen und sagt, oh, wie gut. Wie gut, dass ich das jetzt gerade noch gemerkt habe, bevor ich meinen Artikel geschrieben habe. Ja. Also, ja. Vorhofmäßiges unter der Herrschaft der kosmischen Lichter. Ja. Gut. Tiere schlachten und. Feuer brennen nach dem Buchstaben. Im Heiligtum sind die Dinge, die dem wohlgefälligen Willen Gottes entsprechen. Alles, was mit Versöhnung und Erlösung zu tun hat, entspricht dem Wohlgefallen Gottes. Kaum wimmert das Jesusknäblein in der Krippe zu Bethlehem, lesen wir, und an den Menschen ein Wohlgefallen. So. Vollkommen, der vollkommene Wille Gottes ist erst in der allerheiligsten Gegenwart seiner selbst vorhanden. Und dann muss Heiligtum und Vorhof schweigen. Oh. Und was machen unsere Lehrer und wir Frommen? Macht uns gar nichts aus, bitte versteht mich jetzt geistlich. Den Schlachtopferaltar im Zentrum des Vorhofes ins Heiligtum hineinzuschieben, weil es einfacher ist, im Schatten der 4 Decken zu arbeiten, als unter dem Sonnenbrand der Gluthitze in der Wüste. Nicht? Was heißt das? Dass wir, ohne es zu merken, Aussprüche Gottes, die es mit Versöhnung und Erlösung zu tun haben, zunichte zu machen mit Worten des Gesetzes. Vom Vorhof. Bitte. Oder gar, was die Versöhnung des Alls betrifft, im Allerheiligsten, noch mit Dingen, mit Ordnungen des Heiligtums antreten. Das heißt, dass wir den goldenen Leuchter wagen, ins Allerheiligste zu schieben. Hat das je ein Levite gewagt? Der wäre sofort tot umgefallen. Oh, oh. Was muss unser himmlischer Vater an uns alles feststellen und trauern. Eine traurige Gesellschaft, die er auserwählt hat. Warum lachst du jetzt?
Und hat so viel Freude an ihr. Und hat so viel Freude an sie.
Ja, gell? Also.
Man fragt sich natürlich, warum das so ist. Warum so traurige Gesellschaft? Warum so in den Kirchenheiten das alles so ist?
Ein Abschluss.
Genau. Noch schnell. Adolf Heller und ich, wunderbarste Freunde, wir haben gelegentlich Streit gehabt miteinander. Aber nur, wer von uns zwei der größere Tropf sei. Oder der traurigste Geselle. Nicht wahr? Dann war ich natürlich, einmal hat er triumphiert vor der Versammlung und dann ich auch wieder. Zum Beispiel konnte ich vor der ganzen Versammlung sagen, Adolf, siehst du, nichts zu machen. Ich, Arthur Muhl, kann so hell sein, wie ich will, du bleibst immer noch heller. Stimmt's oder habe ich recht? Also nichts zu machen. So. Vergängliche Werte, ist gar gut, dass du das gesagt hast, sind sogar wunderbare Gotteswerte. Das heißt, so wunderbar wie sie sind, an Liebe, Hoffnung, Glaube, Hoffnung, Liebe kommen sie nicht heran. Auch das Reden in Zungen hört auf. Prophezeiung hört auf, weil uns alles bekannt ist. Und was Gott verheißt, wird sofort geglaubt und lebendig gehofft. Ihm vollständig, glatt, vollkommen abgenommen. Brauchst weiter keine Propheten mehr. Alles klar dann, nicht von vornherein klar.
Und vielleicht gehört doch hier das Wunder, dass dieser unser Gott, der Geist und Leben ist, in diesem Leib der Sünde, der Niedrigkeit,
aha,
ihn zu seiner Behausung macht und diesen Leib sogar einen Tempel nennt.
Ja, ja,
das
danke.
Ist für mich immer
ja,
ein Wunder, aber es ist eine Tatsache,
ja,
dieser Leib der Vergänglichkeit.
Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Tempel des Heiligen Geistes sind. Ein wenig darüber nachdenken, wenn man nicht schlafen kann, nachts, anstatt anderen Gedanken Raum zu geben. Und etwas, was ich erst vor 5 Jahren etwa gemerkt habe, genau parallel, steht nur einige Verse vor der Stelle. Wisset ihr nicht, dass schon eure Leiber Glieder Christi sind?
Dann noch Philipper 3 am Ende, 21, Philipper 3, 21.
Nämlich?
Dass Gott mit der Kraft, mit der er das All aussöhnen lässt, ja, unsere Leiber zu dem Leib der Herrlichkeit Jesu Christi macht.
Ja, zur gleichen Herrlichkeit des Leibes des Christus verwandelt wird. Ja. Ja. Also, schon unsere Leiber sind Glieder Christi. So vollkommen ist die neue Rechtslage aufgrund von Golgatha. Wunderbar. Aber als Tempel des Heiligen Geistes wohnte Gott, soweit es dort möglich war, in dem Tempel oder in der Stiftshütte, die Mose gebaut hat, im Allerheiligsten. Jawohl. Da thronte er zwischen den Cherubim. Thronte Gott in den, zwischen den Cherubim des großen herrlichen Tempels, der den Salomo gebaut hat. Jawohl. Aber ließ Gott die Stiftshütte abbrechen? Ließ Gott den Tempel in Jerusalem, den Salomo gebaut hat, abbrechen? Durch Nebukadnezar? Jawohl. Lässt er diesen Tempel des Heiligen Geistes auch abbrechen? Das bedeutet für uns, dass wir Ja sagen dazu, dass wir diesen Fürstlichkeiten und Gewalten in der Welt, die Gott noch bestimmt hat, ja, dazu Ja sagen und unterordnen sollen, jeder obrigkeitlichen Gewalt. Denn es gibt keine, die Gott nicht angeordnet hat. Einen Bestandteil des Ratschlusses Gottes bilden. Das ist der Weg des Lebens. Wenn wir Ja sagen, wes Seele sündigt, die muss sterben, sogar wenn jetzt der Heilige Geist eingekehrt ist und Christus wohnt durch den Glauben in unseren Herzen. Der Leib zwar, Römer 8, ist tot um der Sünde willen. Denn Gott bestätigt ja das Gesetz, wer Seele sündigt, die muss sterben. Also da sagt er, jawohl, und so weit geschieht. Aber zum Glück weiß das Gesetz nicht weiter als, wer Seele sündigt, die muss sterben und wird verdammt und ist dem Fluch verfallen. Ja. Weiß nicht weiter. Und soweit hat Gott das Gesetz bestätigt, bis zum unheimlichen Ende, ja, um dann zu zeigen, dass dort, wo das Gesetz nicht mehr weiter weiß, er erst anfangen will, ne, und angefangen hat, sich zu verherrlichen. Jetzt noch typisch Begriff Glaube. Welches ist nun in Bezug auf dieses Pistis, griechisch, Glaube, Treue, Glaube, Pistis. Welches Wort steht nun diesem Begriff Glauben so entgegen?
Unglaube.
Stimmt, aber ich hätte gern noch eine andere Antwort. Unglaube, da sind wir sofort, das nehmen wir alle sofort ohne Hemmung an. Nicht?
Zweifel?
Ja?
Zweifel?
Nehmen wir auch sofort an. Ja. Misstrauen? Sofort.
Ungehorsam?
Gesetz? Wer wagt da ganz still ein feines Stimmchen?
Gesetz.
Ja. Das Gesetz vom Sinai ist nicht aus Glauben. Lesen wir so? Kann Gott an etwas Wohlgefallen haben, das nicht aus Glauben ist? Das ist unmöglich, sagt die Schrift.
Gesetz ist doch heilig. Gut.
Das Gesetz ist genauso heilig, gerecht und gut, wie die anordnenden heiligen Engel heilig, gerecht und gut sind.
Aber eben, sie wissen nichts von
ihnen. Aber sie wissen nichts und sie verstehen nichts, lesen wir im Psalm 2 noch von was denn? Von Liebe und Barmherzigkeit. Und was nützt denn das alles? Bitte Kassette wenden. Wenn unser Gott auch nur heilig, gerecht und gut wäre und auch nichts wüsste von Liebe und Barmherzigkeit, ja, dann wäre es am besten, es gäbe weder Gott noch Geschöpfe. Nicht wahr? Ja. Hoffnung, wir kommen ans Ende. Wir lesen, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Jawohl. Aber mit welcher Begründung? Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das heißt also, alles, was die Liebe Gottes hofft, lässt nicht zu Schanden werden. Ja, und was hofft denn die Liebe Gottes alles? So, was hofft die Liebe Gottes alles? Alles. Aha, ist dann Hoffnung für alles. Wenn die Liebe Gottes für alles hofft, ja. Die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen. Und die Hoffnung ist der Anker unserer Seele, der hineinreicht bis ins Allerheilige, bis ins Herz Gottes. Nicht? So sind Glauben, Hoffnung und Liebe miteinander zu einer Einheit verwoben. Aber die Bewertung bleibt. Bleibt. Glaube, Gegensatz vom Gesetz. Oh. Jetzt kommt jemand und sagt, aber Bruder Muhl, die 10 Gebote, die bleiben doch. Das ist ja das Herzstück des Gesetzes. Die 10 Gebote. Das ist klar in Israel. Die 10 Gebote, die bleiben doch. So. Wisst ihr, was ich da antworte? Nicht? Josh Kahn erzählte, ein Jude wurde gefragt, sag mal, warum habt ihr Juden die Gewohnheit, auf eine Frage, die man euch stellt, immer mit einer Gegenfrage zu antworten? Der befragte Jude sagt, warum sollte er nicht mit einer Gegenfrage beantworten? So. Dann stelle ich jetzt eine Gegenfrage. Also ist ein ernster Gläubiger aus unseren Kreisen. Ich begreife. Ne? Dann stelle ich ihm die Frage, hältst du den Sabbat ganz genau? Tust du gar keine Arbeit am Sabbat? Und zwar am Sabbat, nicht am Sonntag, am Sabbat. Dann sagt er, nein. Paulus sagt ja, euch richte niemand über das Halten von zuerst Speisevorschriften, von Sabbaten, Neumonden und Festzeiten nach dem Gesetz. Den Sabbat brauche ich nicht zu halten. So sage ich. Und du stellst mir die Frage, das Gesetz, die 10 Gebote sollen noch bleiben. Ich frage weiter. Ist das Sabbatgebot nicht eines der 10 Gebote? Ah ja, ja. Aha. Weißt du auch, dass ausgerechnet Jakobus feststellen muss, wenn ich alle Gebote halte und strauchle nur in einem, bin ich alle übrigen Gebote schuldig. Also wenn du das Sabbatgebot nicht hältst, ne, dann bist du alle anderen 9 Gebote von den 10 schuldig vor Gott. Ah, so. Auf einmal ist der Fragesteller froh, dass auch die 10 Gebote von Gott auf Golgatha so wunderbar erfüllt und alle Forderungen bezahlt worden sind und alle Flüche sich am Sohn Gottes haben auswirken können. Aha, wunderbar, wunderbar. Vor der Hoffnung, vielleicht noch abschließend, jene Römer 8 Stelle, die so wunderbar ist, dass wir sie 500 Mal gelesen haben, nochmal lesen dürfen. Römer 8 von Vers 19 an. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung, und was gehört in der Schöpfung Gottes nicht zur Schöpfung? Das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, das sind wir. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht mit Willen, also ohne gefragt zu werden, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung ist also von Gott aus für die ganze Schöpfung Hoffnung. Jawohl. Auf Hoffnung, dass auch selbst die Schöpfung frei gemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. So, was gehört nicht zur Schöpfung Gottes? Nichts gehört nicht zur Schöpfung Gottes. Und eines Tages werden alle Geschöpfe vom Atomkern über alle Steine, alles, alle Pflanzen, alle Tiere, alle Lebewesen, alle Menschen, alle Engel, alle Geschöpfe. Da sind wir Erstlinge und die Herrlichkeit, in die Gott uns weiß, wie bald verwandelt haben wird, ist Anschauungsobjekt für alle übrige Schöpfung, was sie zu ihrer Zeit von unserem Gott erwarten dürfen. Das Geheimnis des Christus, dass Gott eines Tages das ganze Weltall, das All, in Christo unter ein Haupt zusammenfasst. Dann ist die ganze erneuerte Schöpfung der Herrlichkeitsleib des Christus, dessen Haupt unser Haupt geworden ist. Wir lesen ja jetzt, er ist ja jetzt schon das Haupt aller Fürstentümer und Gewalten und Herrschaften. Und vielleicht das Letzte noch von der Liebe. Dürfen wir das Pauluswort vornehmen? Römer, also ist es vielleicht 13, ja. Römer 13, Vers 20. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Salomo ergänzt mit Brot. Stimmt? Halt, Entschuldigung, Römer 12. Danke. Römer 12, Vers 20. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn mit Brot. Wenn ihn dürstet, so tränke ihn, Salomo, mit Wasser. Denn wenn du dieses tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Wir schlagen auf Jesaja 6 und schließen unseren Abend im Namen Jesu. Jesaja 6. Jesaja sieht im Todesjahr des Königs Usia den Herrn auf hohem und erhabenen Throne sitzen in seinem Tempel. Er erschreckt, zittert und spricht, Vers 5, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen und inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König Jehova der Heerscharen gesehen. Und einer der Seraphim, Seraph heißt der Feurige, Seraphim die Feurigen, das sind diejenigen, die im himmlischen Heiligtum die Feuergluten des Altars, sowohl des geistlichen, himmlischen Schlachtopferaltars bedienen und die Feuergluten des Räucheraltars im Heiligtum bedienen. So lesen wir im Buch der Offenbarung. Die heißen Seraphim. Und einer der Seraphim flog zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die gar nicht in seiner Hand war. So etwas, Bruder Muhl. Na ja, nur weiterlesen. Und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Also selbst dieser Feuergeist, ne, Diener des Feuers, ne, er macht seine Engel zu Feuerflammen. Nicht, ne, kann die Glut dieser Kohle, ne, nicht in seine Hand nehmen, aber was leistet er? Nimmt sie mit einer Zange, die Kohle, die glühende Kohle, und berührt unbarmherzig die Lippen des Jesaja. Berührte meine Lippen damit. Und spricht, siehe, dieses hat deine Lippen berührt, und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Also was heißt das? Feurige Kohlen irgendwie nehmen und andere damit berühren. Da die Lippen, und wir sollen sie aufs Haupt unserer Feinde sammeln. Was heißt das? Ja. Wenn deinen Feind hungert, so speise ihn. Dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser. Was machst du dann? Sammelst du feurige Kohlen auf sein Haupt? Das heißt, das bedeutet, dass seine Übertretung gewichen und seine Sünde gesühnt ist. Feuerglut der Liebe Gottes. Feuersee ist nichts anderes als Feuerglut der Liebe Gottes, die alles verbrennt, was nicht Liebe ist. Was bleibt dann übrig? Nur die Liebe, die Hoffnung und der Glaube.
Ist also nicht wohllautend, wie wir es eben gehört haben, sondern ich möchte jetzt zur Stunde etwas sagen. Und zwar lese ich seit etwa 30 oder 35 Jahren vertrauliche Nachrichten, nicht diese, die du hast, sondern andere, und finde in diesen Nachrichten immer wieder das bestätigt, was unser lieber Bruder Arthur Muhl verkündigt. Der hat ähnliche Gedanken, was die Weltlage betrifft. Und Sie wissen ja, USA hat in Grenada interveniert, beziehungsweise ist dort einmarschiert. Und dazu möchte ich jetzt eine ganz nüchterne Beurteilung lesen, was dieser Mann meint. Die regierungsamtliche Bestürzung im Westen oder Empörung im Osten über die US-Intervention in Grenada birgt einen ganz gehörigen Anteil von Heuchelei. Auch was unsere deutschen Politiker sagen, ist Wirklichkeit. Heuchelei. Hinter vorgehaltener Hand äußert man in den westlichen Hauptstädten durchaus auch Genugtuung darüber, dass es die Amerikaner den wild gewordenen Kubanern mal gezeigt haben. Aber auch die Reaktion im östlichen Lager ist keineswegs ganz echt. Denn dort weiß man am besten, dass das kleine Eiland Grenada alles andere als eine Idylle in der Karibik war. Hier einige Fakten. Moskaus Interessen in Grenada, dort leben 100.000 Einwohner, nahm kein geringerer als der General Sachenev vom militärischen Geheimdienst wahr. Die Interessen ein Geheimdienstmann hat die Interessen dort wahrgenommen. Als Kubas Vertreter auf der Insel fungierte der führende Mann der Amerika-Abteilung, Julian Torres Rizzo. Also die Russen und die Kubaner, die Kommunisten, die haben großes Interesse dort gehabt. Kubas Berater, die sogenannten Entwicklungshelfer und Bauarbeiter, erwiesen sich bei der amerikanischen Landung als Elitesoldaten. Sie leisten Castros Aufruf zum Widerstand zum Teil bis zur letzten Patrone Folge und sie waren dafür bestens ausgerüstet. Die Amerikaner wussten das nicht so genau. Grenada hat große strategische Bedeutung, unter anderem lässt sie von dort aus eine der wichtigsten Tankerstraßen der Welt kontrollieren. Dies war sicherlich einer der Gründe für den Bau eines Großflughafens mit 3 Kilometer langer Piste. Völkerrechtlich haben sich die USA ins Unrecht gesetzt. Das ist Ihnen mit Sicherheit klar. Aber Großmächte, und hier hat Willy Brandt recht, handeln nun mal so, wenn sie ihre Interessen oder gar ihre Sicherheit gefährdet glauben. Moskaus Entrüstung ist eine Farce. Vieles deutet darauf hin, dass der Kraftakt der Amerikaner zumindest den Falken im Kreml mehr als gelegen kam. Andropows prompte Ankündigung, die Genfer Verhandlungen abzubrechen, lässt nur den Schluss zu. Doppelpunkt. In der sowjetischen Führung setzen sich die Militärs gegen die Diplomaten durch. Andropow versuchte bislang zwischen diesen beiden Gruppen zu lavieren und den politischen Ausgleich mit den USA nicht aus den Augen zu verlieren. Reagans Politik der Stärke verhilft der Roten Armee zu vermehrtem Einfluss. Westliche Militärexperten erwarten nun unter anderem einen vernichtenden Schlag gegen die afghanischen Freiheitskämpfer, sozusagen im Schatten von Granada. Als Gegenleistung wollen jetzt die Russen einen Schlag gegen die Afghanen ausholen, weil ja die Partisanen haben und den Russen sehr viel zu schaffen machen. Aber jetzt kommt noch etwas Wichtiges. Zu rechnen ist aber auch mit weiterer Verhärtung in der Nahostfrage. Die Amerikaner brennen auf Rache für das Massaker an ihren Marines im Libanon. Sie suchen die Verantwortlichen in Syrien. Syrien aber hat einen Beistandspakt mit der UdSSR, also mit Russland. Ein direkter amerikanischer Angriff gegen die Syrer könnte also einen großen Knall auslösen. Schlusssatz. Bloß, dass Sie wissen, wo wir heute stehen könnten. So viel das eine. Ein anderes, als Sie heute Morgen, wenn Sie je die Losung gelesen haben, haben Sie etwas gelesen. Und da möchte ich jetzt praktisch eine Frage stellen. Psalm 84. Wir haben ja gestern von den Vorhöfen gesprochen, wo Sonne, Mond und Sterne noch maßgebend sind, einen Einfluss auf uns haben. Und da heißt es jetzt, wie lieblich sind deine Wohnungen, Psalm 84, wie lieblich sind deine Wohnungen, ihr Hofvater Herrscharen. Es sehnt sich, ja es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen Jehovas. Mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebendigen Gott. Ich lese nur, wo etwas kommt von den Vorhöfen. Glückselig, die da wohnen in deinem Hause, stets werden sie dich loben. Und glückselig der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Durch das Tränental gehend machen sie es zu einem Quellenort, ja mit Segnungen bedeckt sie es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen von Gott in Zion. Aber jetzt nochmal etwas zu den Vorhöfen. Vers 10. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Hause meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gesetzlosen. Das ist uns also klar, lieber dort sein. Denn Jehova Gott ist Sonne und Schild, Gnade und Herrlichkeit wird Jehova geben. Kein Gutes vorenthalt denen, die in Lauterkeit wandeln. Und der heutige Lehrtext sagt, oder Losungswort, Jehova, der Herrscher, glückselig der Mensch, der auf dich vertraut. Jetzt haben wir ja von den Vorhöfen gehört. Heiligtum und Allerheiligstes. Ist es auch für uns so, dass wir glückselig wären, wenn wir in den Vorhöfen Gottes wären? Was meinen Sie dazu, warum es das Thema von gestern nimmt? Sollen wir auch sagen, wie der Psalmist hier sagt, ach, wenn ich nur wenigstens im Vorhof wäre, sagt, bloß an der Schwelle sogar, oder vielleicht Schwelle zum Tempel. Was meint ihr denn? Ist nur eine Frage. Ich wollte bloß fragen, weil wir gestern vom Vorhof gesprochen haben und heute Morgen lese ich das. Und jetzt die Frage, ja, und jetzt was? Ja? Wer hat eine Antwort?
Ja, wir dürfen Golgatha in unserem Herzen verstanden wissen und durften schon ins Allerheiligste hineinmarschieren, weil der Vorhang für uns zerrissen ist. Und das war für hier Israel damals noch nicht und im Großen und Ganzen ja heute auch noch nicht. Das ist das Vorrecht unseres Glaubens.
Gut.
Wenn ich recht verstanden habe, hat unser Bruder Mund gesagt, der Vorhof ist der Glaube. Und die Umzäunung vom Vorhof ist der Glaube.
Der Wandel im Glauben.
Und der Wandel im Glauben. Also, von dieser Sicht her dürften wir doch glückselig sein angesichts der Teillage, dass wir im Glauben wandeln dürfen.
Ich frage nochmal, sehnt sich unsere Seele, das heißt, es sehnt sich ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen Jehovas. Mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebendigen Gott. Ich wollte jetzt bloß eine Exkursion machen, ob wir das verstanden haben, was uns gestern gesagt worden ist. Und da sieht man, wenn man jetzt die Frage stellt, Arthur, deshalb habe ich mich gebeten.
Und das ist ja vorwiegend mal geistlicherweise zu verstehen. Das ist ja eine ganz wunderbare Prophetie für Israel. Die sehnt sich ja. Israel sehnt sich ja auf den Tempel. Und Israel sehnt sich endlich auf den Altar. Wenn ich den Vers 3 weiterlese, dort, wo du dann weitergegangen bist, lieber Emil. Selbst der Sperling hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegt. Jetzt sind, könnte man sagen, Gedankenstriche und so weiter. Kann man jetzt sagen, wo ist dein Altar, Jehova, der Herrscharen, mein König und mein Gott? Wann kommst du endlich? Sehnsüchtig fragen, wo ist dein Altar, wo sind die Altäre, oder wo ist dein Altar, wo ist der Tempel, wo bleibst du nur? Wir sind alleine in Israel, wir sehnen uns endlich, dass du kommst, dass wir den Tempel haben. Und dieser Schrei geht ja heute besonders bei den frommen Orthodoxen, wie anderen Juden, geht ja herum, sie sehnen sich ja endlich den Tempel zu bauen. Mhm. Ich sehe das.
Hat sonst noch jemand eine Antwort? Du möchtest mal, ja? Ja, ja. Also bei mir daheim bist du ja nicht im Allerheiligsten. Also
ich glaube, das ist
Traurig
heilig.
Also ich wollte nicht jetzt dein Thema unterbrechen, aber vielleicht hast du noch eine Antwort drauf.
Ja. Ich wollte keine Antwort selber geben, sondern sie dir überlassen.
Ja, wie wäre denn deine Antwort?
Er hat so ähnlich gesagt, wir leben ja unter Gesetz hier noch, nicht wahr, als das geschrieben wurde.
Hier. Die,
nicht wahr?
Ja.
Aber mach du es einfach ganz besser.
Also.
Der Bruder Mul braucht auch 10 zum Überlegen.
Ja, wie geschrieben steht, nämlich, der Weise überlegt, um zu antworten.
Nehmen wir gerade den Hauptausdruck, das dem Emil am Herzen lag, an es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen Jehovas. Warum nicht nach dem Heiligtum, nach dem Allerheiligsten? Ja. Aber die Antwort ist auch gerade im nächsten Wort drin. Nämlich, mein Herz, das ist der Geist, und mein Fleisch, wir haben Seele, Geist und Leib, rufen laut nach dem lebendigen Gott. Ist er im Vorhof oder im Heiligtum? Im Allerheiligsten. Aha. Und für uns gilt, auch die Söhne Korahs, die waren ja vom Heiligen Geiste geleitet, wie ein David, der die andere Psalmen gedichtet hat. Ja. Da gilt für uns das Wort des Paulus. Wir wissen, dass das Gesetz schon geistlich gelesen werden kann. Ne? Wo sich alle Flüche in Segen verwandeln, ohne einen Buchstaben zu ändern und so weiter. Und wenn David sagt, dein Knecht hat seine Wonne an deinem Gesetz, dann hat damals schon der Geist Christi, der in ihm war, lesen wir nicht, ihm schon den Buchstaben, den Tötenden, verwandelt in Geist und Leben. Und das Gesetz vom Sinai ist nicht dein Gesetz, mein Gott, sondern das ist das Gesetz von heiligen Geistern, nicht vom Heiligen Geist. Ist das ein Unterschied? Oh, ein gewaltiger Unterschied. Bitte. Und wenn wir das hier lesen dürfen, kurz das Wort in Vers 3, da ist die Rede vom Sperling, ne, und von der Schwalbe, das sind nach dem Gesetz schon reine Vögel. Und dann kurz da die drei Punkte in der Elberfelder oder Gedankenstrich, die Bemerkung, deine Altäre, Jehova. Was liegt denn darin, genau? Ja. Die Liebe dessen, der im Allerheiligsten thront und wohnt. Ne? So. Deine Altäre bilden die Summe aller vom Heiligen Geist uns zur Verfügung gestellten Modellvorführungen für die Liebe Gottes, von der wir gehört haben. Und da wir versetzt sind, mit Christo verborgen in Gott, also nicht nur in den allerheiligsten Raum der Gegenwart Gottes hinein, nicht nur in das Licht hinein sind wir versetzt, wo niemand zukommt, sondern wir sind versetzt bis in das Herz unseres Gottes und Vaters hinein. Und jetzt kommt. Und wer da zu Hause ist, geborgen, verborgen, mit Christo in Gott, der hat selbstverständlich ein vollkommenes Verständnis für die Dinge im Heiligtum und für die Dinge im Vorhof. Ah. Und dann merken wir, dass Gott gerade, weil der Vorhof, die Dinge auf dem Vorhof nur auf dem Guten, der Ebene des guten Willens Gottes liegen, nicht? Hat Gott für die, ja, wollen wir mal sagen, für die weniger wertvollen Dinge wieder eine besondere Bekleidung für sie bereit, eine besondere Ehre wieder. Ja. Bitte, was macht denn Gott in Bezug auf uns, wie Paulus schreibt, da gibt es schwache Glieder. Was hat da Gott dazu zu sagen? Gerade die sind nötig, schreibt Paulus. Und diejenigen, die nicht so ehrbar daherkommen, ne, umgeben wir mit umso reichlicher Ehre. Das macht Gott. Ne. Und das Dritte, und die Unanständigen, das steht auch noch geschrieben, die Elberfelder haben es etwas anständiger übersetzt, ne, die nicht wohl Anständigen. Ne. Also umgeben wir mit umso größerer Wohlanständigkeit. Ja. Und so haben wir jetzt auch sehr fein, dass er das Wort uns präsentiert hat, ne? Dass wir die Dinge beginnen können, auch im Gesetz geistlich zu beurteilen und wieder zu merken, dass je sonderbarer, unverständlicher oder verächtlicher sogar irgendwelche Aussagen im Worte Gottes sind oder moralisch nicht ganz so, nicht? Ja. Umso wunderbarer ist und anbetungswürdiger ist die jeweilige geistliche, göttliche Bedeutung. So. Je dunkler ein Schatten, umso heller das Licht, in dem der Körper, der den Schatten wirft, steht und geht. So. Und jetzt nur noch ein Beispiel aus den Psalmen. David, der spricht auch von den Vorhöfen Gottes. David, ein Jude zum Beispiel, ne? Der Mann nach dem Herzen Gottes. Der durfte ja nur in den Vorhof. Nur die Leviten durften ins Heiligtum und nur einmal der Hohepriester unter den Auserwählten der Leviten ins Allerheiligste. Also David, der Mann nach dem Herzen Gottes, durfte nur in den Vorhof. Aber was schreibt er? Psalm 27. Ein Ausspruch in Vers 3, unglaublich, kühn, gewaltig, vertrauend. Psalm 27, Vers 3 bis 5. Wenn ein Heer, nehmen wir das Saul, nicht? Wenn ein Heer sich wider mich lagert, nicht fürchtet sich mein Herz. Ja, so etwas. Sollte es einen dritten Weltkrieg geben, dann haben wir, wissen wir, was wir zu tun haben. Vor was wir uns dann zu fürchten hätten. Nicht fürchtet sich mein Herz. Wenn Krieg sich wider mich erhebt, hierauf vertraue ich. Doppelpunkt. Eines habe ich von Jehova erbeten, nach diesem will ich trachten, zu wohnen im Hause Jehovas alle Tage meines Lebens. Und David durfte ja kaum eben an die Schwelle des Hauses treten. Auf keinen Fall hineingehen. Ja, und was? Um was bittet er hier? Nicht nur ein- und ausgehen zu dürfen, sondern alle Tage seines Lebens zu wohnen im Hause seines Gottes. Alle Tage meines Lebens. Um anzuschauen die Lieblichkeit Jehovas. Und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Ja, wie kann David das erbitten und auf Erhörung warten oder damit rechnen? Ja, wieder sehr einfach. Die Hütte des Mose war genau beschrieben im Gesetz. Und David wusste, er wollte einen Tempel bauen. Sagt Gott, nein, nein, das macht dann dein Sohn, der Salomo, der Schlomo, der Friedefürsten, nicht du Kriegsmann. Ne? Aber David hat schon alle Materialien vorbereitet und den Plan gemacht. Aha. Der wandelte im Hause Gottes bis ins Allerheiligste der Gegenwart Gottes bis ins Herz Gottes hinein im Glauben, im Geist. So. Der war im Hause Gottes mehr zu Hause als die hohen Priester und alle Leviten miteinander. Und wir? Und wir noch mehr. Also, und noch nicht genug. Um nach ihm zu forschen, in seinem Tempel, denn er wird mich bergen in seiner Hütte. Was, David, du darfst da nicht rein, ne? Am Tage des Übels. Ah, was machen wir dann? Ja, dann gehen wir hinein. Ja. Vorhof, Heiligtum, die Cherubim im Scheidevorhang, ne? Der Scheidevorhang ist zerrissen auf beide Seiten. Die Cherubim, die den Zugang zum Baum des Lebens versperrt haben. Ne? Beim Scheidevorhang sind die drin und versperren den Zugang zu Gott. Ne? Der ist jetzt zerrissen. So. Die stehen jetzt spalier, damit wir ungehindert in die Gegenwart Gottes treten können. Ne? So, wir. Du wirst mich bergen in deiner Hütte am Tage des Übels. Er wird mich verbergen in dem Verborgenen seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich erhöhen. Ah. Ein Wort noch abschließend. Vorhof liegt auf der Ebene des guten Willens Gottes. Und jetzt wollen wir es mal genau nehmen, das wunderbare Wort, das immer zitiert wird aus Römer 8. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum, Achtung, nicht zum Besten, nur zum Guten, heißt es, zum Guten mitwirken. Ah. Auch die übelsten Dinge, die unser Gott sich erlaubt, seinen Heiligen aufzuerlegen, dass sogar die Geschwister nicht mehr nachkommen, wie der von Gott geschlagen werden kann, ob es dann bei dem noch stimmt oder nicht. Ne? So weit kann es gehen. Ne? Und siehe da, er wird mich bergen und verbergen im Verborgenen seines Zeltes, dass der Betroffene, innerlich so glückselig sein kann, in die Ruhe und den Frieden Gottes eingegangen ist, denn Gott hat kein Wohlgefallen daran, uns Schweres aufzulegen. Ne? Er hat es auch nur für gut gefunden. Und darum dienen alle Dinge, auch die übelsten, die uns unheimlichsten, ne? Zum Guten. So, soweit.
Ich darf vielleicht noch sagen, dass heute in unserer Zeit erstens Christus für uns ist, Gott ist für uns, der Heilige Geist ist für uns.
Ja.
Und er verwendet sich für uns.
Ja.
Aber noch mehr, Christus ist nicht nur für uns,
jawohl,
sondern Christus ist in uns.
Noch mehr.
Damit wir diese gewisse Schritte tun können,
jawohl,
und uns sehnen nach dem Allerheiligsten.
Jawohl.
Das wollte ich bloß noch zu dem abschließend sagen. Dass wir also einen Herrn haben, der uns an gar nichts fehlt, also der für uns streitet in allen Lebenslagen.
Und wir, richtig, nicht nur bei ihm, sondern in ihm und er in uns. Ja. Übrigens, wie ist das möglich? Können wir uns das vorstellen? Er ist in uns und wir sind in ihm.
Ja, wenn wir Glieder am Leibe des Christus sind.
Wie?
Wenn wir Glieder am Leibe des Christus sind, dann ist ja schon im natürlichen Leben, ja, das ist ein Glied von mir, dieser Finger.
Ja.
Der ist an mir und ich bin an ihm.
Ja, aber ja, jetzt sind wir in. In. Nicht an.
Ja, durch den Heiligen Geist dann. In uns und wir in ihm, weil er uns in ihn hineingezeigt hat.
Ja, ja, so steht geschrieben, das ist klar, so ist es, nicht? Aber ich habe mir versucht, das mal vorzustellen. Ne?
Ja, das kommt, das
er in mir und ich noch in ihm. Ne? Sehr einfach. Wie meistens. Ich stelle mich jetzt mal so vor, ich bin eine Flasche. Warum lacht ihr jetzt? Freut mich sehr. Eine Flasche. Aber ja, jetzt vergeht euch das Lachen. Diese Flasche ist voll lebendigen Wassers. Das ist Christus in der Flasche. In mir. Oh. Aber die Flasche ist selber in einem ganzen Meer von lebendigem Wasser. Ist Christus in mir, lebendiges Wasser in mir, in der Flasche. Ja. Aber die Flasche selber, ich bin in ihm, in Gott. Ne? Er, der das All erfüllt. Ne? Also ganz primitiv, eine Flasche im Meer, die ist voll Wasser. Ne? Da ist mehr Wasser drin. Aber die Flasche ist auch im Meer Wasser drin. Ne? Also, so. Also jetzt.
Noch Hans? Einen Gedanken zu dem hier aus dem vierten Vers. Denn er wird mich bergen in meiner Güte am Tage des Übels.
Ja.
Das, was du jetzt noch gerade erklärt hast, meine in seiner Hütte,
ja,
denn meine Hütte ist ja auch seine Hütte,
jawohl,
dem, was du sagst.
Jawohl.
Und das steht auch im 2. Korinther 5, denn diese Hütte abgebrochen wird, ist ja alles seine Hütte. Diese Hütte ist sein Tempel.
Ja.
Und dann wird er diese meine Hütte, meine Flasche,
ja,
die wird er bergen, er bergen am Tage des Übels.
Ja.
Diese Hütte,
ja,
was das bedeutet.
Ja, auch.
Mit welchem Trost wir in die kommenden Stunden, ja, Tage,
ja,
bis dass er,
ja,
kommt, schauen dürfen.
Wunderbar.
Ja.
Halleluja. So, jetzt an die Arbeit.
Das war doch aber eine gute Ergänzung für uns von Kirsten. Wir wollen ja alles auskosten.
Ja, 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 prima. Wunderbar.
Das ist das Gras, ja, auf uns, ja, zugekommen.
Ja. Wir sind ja hier so schön in der Familie.
Eben, ja.
So.
Danke.
Ja. Weiteres Band leer.